Runde und ich bitte Sie entsprechend die Plätze einzunehmen und die Gespräche auch einzustellen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, sodass wir dem ersten Redner folgen können. Und ich erteile das Wort für die Bundesregierung dem Bundesminister für Finanzen, Christian Lindner.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was ist seit Dienstag in dieser Haushaltswoche passiert? Wir haben debattiert über das die Menschen bewegende Thema der Migration und haben hier auch eine scharfe politische Debatte erlebt. In dieser Woche hat es aber erfreuliche Entwicklungen gegeben, nachdem die Union möglicherweise auch aufgrund taktischer Fehleinschätzungen die Gespräche abgebrochen hat, hat der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion jetzt erklärt, dass er weiterhin für Gespräche zur Verfügung steht. Und das ist eine sehr gute Entwicklung, denn damit rückt ein Schulterschluss der demokratischen Kräfte in Deutschland bei der Lösung der Migrationsproblematik näher. Das ist eine gute Entwicklung. Was haben wir noch seit Dienstag erlebt? Am Mittwoch in der Generaldebatte hat der Oppositionsführer Friedrich Merz davon gesprochen, Deutschland habe eine strukturelle Wachstumsschwäche. Und dem ist zuzustimmen, das ist auch die Analyse der Bundesregierung. Eine strukturelle Wachstumsschwäche zu diagnostizieren, ist zugleich aber auch ein Teil Mitverantwortung und Schuldeingeständnis. Denn strukturelle Wachstumsschwächen entstehen nicht über Nacht, sondern über Jahre und Jahrzehnte. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Erwartung, dass Sie unsere Wachstumsinitiative bei Ihren Freunden im Bundesrat mit unterstützen. Ich weiß, Sie haben vielleicht noch weitergehende und andere Vorstellungen. Das haben alle Fraktionen hier im Haus. Aber das, was in diesem Herbst möglich ist, um unser Land wieder auf den wirtschaftlichen Erfolgskurs zu bringen, das muss auch kommen. Sorgen Sie im Bundesrat dafür, dass das auch möglich wird. Was haben wir seit Dienstag ansonsten gehört von der Opposition? Oft zu viel, zu wenig, nein. Und lieber Kollege Mattfeld, Sie haben eben hier in der Debatte über den Einzelplan des Wirtschaftsministeriums gesagt, ja, also man müsse ja Prioritäten setzen. Wir haben von Ihnen in dieser Haushaltswoche ganz viel gehört, was Sie nicht wollen, aber Ihre eigenen Prioritäten haben Sie uns noch nicht mitgeteilt. Und deshalb ist die herzliche Einladung, die Öffentlichkeit doch zu informieren, was Sie eigentlich wollen. Ganz viel Nein, wenngleich zwei der Neins ich immerhin begrüßen kann. Das erste Nein der CDU-CSU zu der Vergemeinschaftung von Schulden auf der europäischen Ebene. Hier hat der Oppositionsführer ja Klarheit geschaffen. Das ist zu begrüßen. Und ein Nein zu Reformen der Schuldenbremse. Es gab ja vielfältige Einladungen, hier aus dem Haus in Gespräche einzutreten. CDU-CSU hat gesagt, sie will die Schuldenbremse nicht reformieren und an ihr festhalten. Das ist nun eine politische Realität. Entweder man achtet die Schuldenbremse aus Rechtstreue oder aus Überzeugung. Jedenfalls sie zu ignorieren, ist keine Alternative. Das haben wir jetzt in dieser Haushaltswoche gelernt. Übrigens, Frau Kollegin Scheer hat ja auch noch mal geworben in der Zukunft für eine Reform der Schuldenbremse in der möglicherweise nächsten Wahlperiode. Ich will in dem Zusammenhang nur noch einmal sagen, die Bundesregierung wird jetzt in den nächsten Tagen Ihren finanzpolitisch-strukturellen Plan für die weiteren nächsten folgenden Jahre nach Brüssel melden müssen. Und damit liegt der Netto-Primärausgabepfad unseres Landes in den nächsten Jahren fest. Und aus ihm ergibt sich nicht ein erheblicher zusätzlicher Verschuldungsspielraum für neue Sondervermögen oder grundlegende Veränderungen der Schuldenbremse. Es ist schlicht eine Realität auch der europäischen Regeln. Wir müssen lernen, mit dem Geld auszukommen, das uns zur Verfügung steht. Das können wir uns nicht von woanders herzaubern. Ja, und dann, das kann ich nicht unbeantwortet lassen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat der Vorsitzende der SPD-Fraktion den Finanzminister öffentlich aufgefordert, weitere Einsparvorschläge zu machen. Ich dürfe mich nicht in die Büsche schlagen, ich müsse weitere Einsparvorschläge machen. Das bringt mich in ein Dilemma. Denn die Einsparvorschläge, auf die wir uns haben verständigen können, die sind ja schon im Haushaltsentwurf. Der Bundeskanzler hat uns alle aufgefordert, wir sollen uns besser benehmen und weniger öffentlich streiten. Und jetzt bin ich in dem Dilemma. Entweder folge ich der Aufforderung des Bundeskanzlers, weniger öffentlich zu streiten, oder der Aufforderung des SPD-Fraktionsvorsitzenden, öffentlich zusätzliche Einsparvorschläge zu machen. Wie ich mich entscheide zwischen den beiden, das muss ich in den nächsten Tagen noch genau überlegen. Liebe, ich krieg's hin, eine Lösung darauf zu finden. Wie geht's weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen? Der Blick nach vorn. Wir werden jetzt ja intensiv miteinander sprechen über die Frage Kanzler oder Fraktionsvorsitzender in der Art des Umgangs, aber auch in der Sache werden wir diskutieren. Ende September kommt die Gemeinschaftsdiagnose zur weiteren konjunkturellen Entwicklung und am 22. Oktober werde ich die 165. ist es, glaube ich, die 165. Steuerschätzung veröffentlichen, die Bund und Länder dann erarbeiten werden. Und im Lichte dessen werden wir dann unsere Haushaltsberatungen ab Ende Oktober auch mit einer noch veränderten Faktenbasis fortsetzen. Darauf freue ich mich. Vielen Dank.
Bevor wir zum nächsten Redner kommen, liegt ein Antrag zur Geschäftsordnung von der AfD-Fraktion vor. Herr Brandner, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Der Herr Lindner hat ja gerade dankenswerterweise den Herrn Bundeskanzler angesprochen. Da ist mir aufgefallen, er ist gar nicht da. Und beim Blick in die Liste der entschuldigten Regierungsmitglieder taucht er auch nicht auf. Und ich denke mal, nach der ambitionierten Rede des Bundeskanzlers am Mittwoch, den einen oder anderen hat das ja so ein bisschen ans HB-Männchen erinnert, ist es eigentlich unentbehrlich, dass der Bundeskanzler auch dieser Debatte, dieser Schlussrunde heute folgt, weshalb ich für die AfD-Fraktion beantrage, den Bundeskanzler herbeizurufen. Vielen Dank.
Ich werde den GO-Antrag jetzt zur Abstimmung stellen, möchte Sie aber darüber informieren, dass der Bundeskanzler einen Staatsgast gerade eben empfängt und deshalb nicht da sein kann. Ich möchte jetzt den GO-Antrag zur Abstimmung stellen. Wer für die Heranzitierung des Bundeskanzlers ist und dem Geschäftsordnungsantrag folgt, dem bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion, die FDP-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und die SPD-Fraktion sowie die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW. Vielen Dank. Der Geschäftsordnungsantrag ist damit abgelehnt und wir führen die Debatte fort. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Dr. Yannick Bory.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Lindner, es gilt für die anstehenden Haushaltsberatungen, was für alle Debatten auch in dieser Woche gegolten hat. Wenn Ihre Regierung die Kraft aufbringen kann, die Dinge auch wirklich in Angriff zu nehmen, die nötig sind, um die Probleme dieses Landes anzugehen, dann haben Sie unsere Unterstützung für Alibi-Vorschläge, für ein Vorgaukeln von Lösungen dafür nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben diese Woche 75 Jahre Deutscher Bundestag mit einer Feierstunde hier begangen. Man muss leider sagen, in 75 Jahren Deutscher Bundestag ist der Regierungsentwurf, den wir diese Woche hier diskutiert haben, der vermutlich abenteuerlichste Vorschlag einer Bundesregierung an das Parlament für einen Bundeshaushalt, den man je gesehen hat, so weitgehend, dass der Bundesrechnungshof uns Abgeordnete davor warnt, die Vorschläge der Bundesregierung anzunehmen und diesen zuzustimmen. Wir reden von einem Bundeshaushalt, der in seinem Volumen mittlerweile im aktuellen Haushalt, im Nachtragshaushalt für den Bundeshaushalt 24 und in der Finanzplanung bis 2028 über den Volumina liegt, die wir aus den Corona-Krisenhaushalten kennen und gekannt haben. Und gleichzeitig, Herr Minister, haben Sie eben gesagt, wir müssen mit dem Geld auskommen, was uns zur Verfügung steht. Nehmen Sie in diesem Jahr mit dem Nachtragshaushalt in Summe 50 Milliarden Euro zusätzliche Schulden auf und planen das fürs kommende Jahr noch mal dazu. Und trotzdem legen Sie uns einen Haushaltsentwurf, haben Sie uns diese Woche hier einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der eine Lücke aufweist, die nicht wie öffentlich diskutiert nur 12,5 Milliarden Euro umfasst, sondern in Gänze für das kommende Jahr weit über 50 Milliarden Euro liegt, für die Finanzplanung bis 2028 bei 74 Milliarden Euro Finanzlücke liegt, wo Sie nicht sagen können, wie Sie diese schließen wollen. Und das vor dem Hintergrund, dass Sie uns noch in der Haushaltsausschusssitzung im Sommer gesagt haben, dass eine Lücke in dieser Größenordnung, eine Lücke, die nicht mindestens einstellig wird, aus Ihrer Sicht verfassungsrechtlich nicht zulässig ist. Herr Finanzminister, dieser Regierungsentwurf, den Sie uns vorgelegt haben, ist gerade vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Aussage ein Offenbarungseid für Ihre Haushalts- und Finanzpolitik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind jetzt nicht irgendwelche abstrakten haushaltstechnischen Dinge, über die wir hier reden, sondern das wird konkret zur Folge haben, wenn Sie diesen Haushalt so beschließen sollten, das wird konkret zur Folge haben, dass im kommenden Jahr, bereits im Januar, Februar, Förderprogramme werden gestoppt, werden gesperrt müssen, damit dieser Haushalt überhaupt so funktionieren kann, wie Sie sich das vorstellen. Und damit nicht genug. Sie gehen auch erneut verfassungsrechtliche Risiken ein, was das Einhalten der Schuldenbremse angeht. Sie haben im Sommer erklärt, Sie haben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gelernt. Man muss leider sagen, das Gegenteil ist der Fall. Sonst würden Sie nicht erneut Corona-Rückzahlungen, also Corona-Kreditmittel, in den allgemeinen Haushalt umbuchen wollen im Nachtragshaushalt 24 und damit für die allgemeine Haushaltsfinanzierung verwenden wollen. Und weil auch das alles noch nicht reicht, müssen Sie die Zinsverbuchung ändern und müssen Sie gleichzeitig unter Kritik der Sozialpartner Ihren Haushalt auf Kosten der Beitragszahler finanzieren. Lieber Herr Minister Lindner, Ihr letzter Haushaltsentwurf, den Sie uns diese Woche hier eingebracht haben, gleicht dem Prinzip nach mir die Sinnflut. Es ist ein haushaltspolitischer Scherbenhaufen, den Sie diesem Land hinterlassen werden. Und meine Damen und Herren, das spüren doch die Menschen im Land. Das spüren doch die Menschen im Land, dass dieser Haushalt Auswirkungen haben wird auf das Land, dass dieser Regierungsentwurf die Unsicherheit gerade bei Investitionen, bei privaten Investitionen im Land nicht abmindern, sondern noch vergrößern wird. Das spüren doch die Menschen im Land, dass sie es erneut nicht schaffen, den Fokus auf das zu legen, was wirklich notwendig ist, nämlich Wachstum auf der einen Seite und eine Stärkung der äußeren und der inneren Sicherheit auf der anderen Seite. Und deswegen sind es nicht mehr Ausgaben, die wir fordern. Es ist nicht die Situation, dass wir sagen würden, Sie geben zu wenig Geld aus. Wir sagen, Sie geben das Geld falsch aus, weil Sie wieder in Ihrer Koalition nicht die Kraft dafür aufbringen konnten, die Schwerpunkte zu setzen, die notwendig sind, nämlich Wachstum und Sicherheit. Stattdessen versuchen Sie weiter, und das ist ja das haushaltspolitische Grundprinzip Ihrer Koalition, versuchen Sie weiterhin, die politischen Gräben Ihrer Koalition mit immer mehr Milliarden zuzuschütten. Dieser aktuelle Regierungsentwurf zeigt, dass selbst diese Strategie nicht mehr funktioniert, weil die Gräben mittlerweile so groß sind, dass das ganze Geld dafür überhaupt nicht mehr ausreicht. Viel schlimmer ist allerdings, diese Art von Haushaltspolitik lähmt das Land und sie verhindert den Aufbruch, den unser Land mit all seinem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Potenzial hat, verhindert den Aufbruch, den unser Land jetzt eigentlich brauchen würde.
Felix Dühring für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Haushaltsdebatte, die in dieser Sitzungswoche stattgefunden hat, die wurde natürlich auch in weiten Teilen überlagert, auch medial, von der Migrationsdebatte, die wir aktuell führen. Und das, was ich schon wahrnehme, ist, dass sich auch der Diskurs, den wir hier führen, in letzter Zeit, aber insbesondere in den letzten Tagen massiv nach rechts verschoben hat. Und das macht mir ehrlicherweise Sorgen. Ja, dass Sie daran Interesse haben, das leuchtet mir ein. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, wir alle, und da nehme ich weder unsere Koalition noch meine eigene Partei komplett aus der Verantwortung, wir alle täten gut daran, uns mal die Frage zu stellen, können wir bestimmte Formulierungen eigentlich noch verantworten oder sorgen die nicht eigentlich dafür, dass die Feinde unserer Demokratie stärker werden, woran wir alle kein Interesse dran haben können. Und ich richte mich da überhaupt nicht an Sie, weil bei Ihnen wundert mich überhaupt nichts mehr, ehrlicherweise. Ich möchte mich da insbesondere auch an die Kolleginnen und Kollegen der Union richten. Und um mal damit anzufangen, wie es auch positiv laufen kann und um Sie mal dafür zu loben. Ich finde, wir hatten hier gestern einen sehr guten inhaltlichen Schlagabtausch in der Debatte rund um den Etat des Familienministeriums. Ist ja klar, dass wir da in der Sache unterschiedliche Auffassungen haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist auch Ihr Job, da den Finger in die Wunde zu legen, da, wo Sie es machen können. Und wenn ich mich an die Redebeiträge von Herrn Lehri, der Frau Bär, Herrn T. Broke erinnere, dann waren das auch gute inhaltliche Impulse. Und Sie haben es auch geschafft, uns für Dinge zu loben, die Sie gut finden. So wünsche ich mir das. Und ich weiß, es ist auch bald Landtagswahl erneut. Und ja, ich habe hier auch schon mal im Vorfeld einer Landtagswahl in Hessen eine Rede zum Haushalt gehalten, wo ich die ein oder andere Sache ein Stück weit mehr zugespitzt habe, als ich das normalerweise getan hätte. Das ist alles überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn ich mir anschaue, was Sie gerade in den Fokus Ihrer Kommunikation stellen, wenn ich mir anschaue, dass das individuelle Recht auf Asyl massiv in Frage gestellt wird, wenn ich mir anschaue, dass Sie sprechen, Herr Merz, vom Kontrollverlust an den deutschen Außengrenzen, dann frage ich mich, geht es nicht auch ein oder zwei Nummern kleiner? Ich befürchte, dass Sie mit dieser Kommunikation den Leuten helfen, denen Sie eigentlich überhaupt nicht helfen wollen. Und ich möchte wirklich dazu anhalten, es ist ja jetzt bald Wochenende, es ist ein bisschen Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, mal darüber nachzudenken, können Sie das in dieser Form noch verantworten, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, in den Fokus meiner Rede mal ein paar Dinge zu stellen, die für Zusammenhalt, für Integration, für die Demokratie in unserem Land stehen. Wir haben beispielsweise wundervolle Demokratieförderprogramme in diesem Haushalt wieder drinstehen. Ja, das kennen wir schon alles. Ich weiß, was da jetzt von Ihnen kommt. Wie gesagt, das überrascht mich auch nicht. Da geht es nämlich nicht darum, dass, wie Sie immer behaupten, Antifa-Berufsdemonstranten bezahlt werden oder so ein Unsinn. Demokratie leben beispielsweise. 182 Millionen Euro stehen da wieder drin. Da werden unter anderem die lokalen Partnerschaften für Demokratie mitgefördert, bei denen Kinder und Jugendliche demokratische Beteiligung erlernen. Wir haben im Bundesinnenministerium ein Programm, das nennt sich Zusammenhalt durch Teilhabe. Und ich weiß, dass das auch der Ministerin ein ganz besonders großes Anliegen ist. Das ist im Regierungsentwurf noch mal aufgestockt worden, um 5 Millionen auf 17 Millionen Euro. Das ist genau richtig so. Wir haben im Arbeitsministerium ein wundervolles Programm. Unsere Arbeit, unsere Vielfalt, 7 Millionen Euro stecken da drin. Wir haben das entgegen der Planung jetzt noch mal für ein Jahr verlängert. Die Bundeszentrale für politische Bildung bekommt im Entwurf auch 6 Millionen Euro mehr. Damit über 100 Millionen Euro. Damit stärken wir die politische Bildung. Das Startchancenprogramm, 10 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren für genau die Schulen, die es am dringendsten brauchen, die Respect Coaches, die Demokratieförderung an Schulen betreiben, die Jugendmigrationsdienste, bei denen wir ein außerschulisches Angebot an junge Migranten machen und so übrigens gerade auch Radikalisierungsprozessen präventiv entgegenwirken. All das ist mit 90 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt. Und ich glaube, das sind die Dinge, über die wir mehr reden sollten in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und weil ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, derzeit auch Debatten über Grundgesetzänderungen immer wieder von Ihnen ins Spiel gebracht werden. Übrigens nicht nur im Hinblick auf das Grundrecht auf Asyl, sondern ich habe beispielsweise auch ein Zitat von Herrn Spahn im Kopf, wo er sagt, um Bürgergeldempfängern massiv Leistungen zu streichen, müsste man sich auch überlegen, ans Grundgesetz ranzugehen. Ich habe da einen anderen Vorschlag. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag drinstehen, wir wollen Kinderrechte
ins Grundgesetz reinschreiben. Dafür haben wir leider ohne Sie keine Mehrheit. Aber vielleicht macht es doch Sinn, dass wir mal gemeinsam darüber nachdenken. Sie unterhalten sich ja auch derzeit so gern mit uns. Wie schaffen wir es denn, wenn wir schon Grundgesetzänderungen machen, die so zu machen, dass wir den Menschen nicht Rechte entziehen, dass wir sie nicht fernhalten von Beteiligung, dass wir ihnen mehr Beteiligung ermöglichen? Das ist ganz wichtig für die Zuversicht, die wir brauchen, auch in dieser Haushaltsdebatte. Ich wünsche mir, dass Zuversicht der Geist ist, von dem diese Debatte geprägt sein wird. Ich freue mich auf die anstehenden Verhandlungen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Peter Böhringer für die AfD-Fraktion ist der nächste Redner.
Frau Präsidentin, auch nach den Debatten dieser Woche bestätigt sich zunehmend, die Regierung versucht alles, um sich bis Herbst 2025 durchzuschleppen. Man hat auch weiterhin keine Klarheit zu zentralen Fragen des Haushaltsentwurfs geschaffen. Wie etwa sollte man mit den riesigen Lücken in den beiden völlig unterschiedlichen Militäretats umgehen? Zum einen mit den regulären Kosten für eine Bundeswehr zur Verteidigung Deutschlands, legitime Ausgaben, aber schon heute und erst recht im Finanzplanungszeitraum völlig unklar finanziert. Zum anderen mit den Ausgaben für falsche Auslandseinsätze, vor allem für den Ukraine-Krieg, der auch weiterhin nicht unser Krieg ist. Milliardenkosten für direkte und indirekte deutsche Kriegsbeteiligung, kaschiert über eine EU-Friedensfazilität, eine 50 Milliarden EU-Ukraine-Fazilität und im Bundeshaushalt über sogenannte Nachbeschaffung von Material, was aber nichts anderes bedeutet als die physische Abgabe von Bundeswehrmaterial zur Verwendung an einer fremden Front. Deutsche Waffen werden an Selenskyj abgegeben und dann nachbeschafft. Das steht an x Stellen im Haushalt formell für die Bundeswehr. Die Bundeswehr wird hier missbraucht als Umschlaglager für einen unseligen und verlorenen Krieg, der diplomatisch gelöst werden muss. Dann Ihr Nachtragshaushalt 24, das die Ampel wegen des völlig unerwartet schlechteren Konjunkturverlaufs noch im Herbst des laufenden Jahres einen Nachtragshaushalt einbringt, ist ein Novum in der Haushaltsgeschichte. Dadurch wird der rein formeltechnisch um 11 Milliarden erhöhte Verschuldungsspielraum noch 10 Monate nach Verabschiedung des Originalhaushalts 24 nun auch noch abgegriffen. Das ist unseriös, zumal die Ampel auch noch finanzielle Transaktionserlöse aus der Veräußerung von Tafelsilber des Bundes über 4,1 Milliarden Euro einfach mal rechtswidrig in der Rechnung unterschlägt, sodass die Schuldenbremse dann auch 2024 im nunmehr fünften Jahr in Folge nicht mehr eingehalten wird. Kollege Buri sagte eben noch etwas anderes Korrektes. Auch aus einem anderen Grund ist dieser Haushalt wieder mal verfassungsgemäß und nicht gemäß. Die Ampel profitiert hier übrigens von den üblen Früchten ihrer eigenen Politik, denn natürlich waren die Ursachen für die schlechtere Konjunktur die jahrelang bedrückenden und betrügerischen Corona-Maßnahmen, die dümmste Energiepolitik der Welt und die omnipräsenten Fehlanreize, die sie überall mit der planwirtschaftlichen CO2-Religion setzen. Nur das erlaubt es ihnen, aufgrund der etwas fragwürdigen Schuldenlogik des Artikel 115-Gesetzes heute noch 11 extra Milliarden auch noch abzugreifen. Weiterhin gibt es noch einige Milliardenrisiken im Haushalt, die Sie selbst geschaffen haben. Das Risiko noch weiter ausufernder EEG-Vergütungen wegen der planwirtschaftlichen Garantiepreise, das Risiko eines weiter explodierenden Bürgergelds, das Risiko einer durch das Verfassungsgericht schon bald verfügten Abschaffung des Solidaritätszuschlags und natürlich auch das Risiko einer dramatisch einbrechenden Konjunktur. In der Autoindustrie ist das Risiko bereits Realität. Im Juli 24 minus 28% Auftragseinbrüche gegenüber dem Vorjahr. Bei E-Autos sogar minus 69% zum Vorjahresmonat. Die Ampel plant offenbar nur genau bis zum Wahltermin im September 25. Sie legen es, auch wenn Sie es dementieren, eindeutig darauf an, dass punktgenau nach September 25 kein Geld mehr da sein wird. Jeder neue Finanzminister wird sofort eine Budgetsperre verfügen müssen. Oder ruft die Ampel oder auch ein Nachfolger dann vielleicht doch nochmals eine Notsituation aus, damit sie ihre selbstgemachte Haushaltsnotlage schon wieder durch eine angeblich externe Naturkatastrophe kaschieren und kompensieren kann. Das ist nicht so akademisch. Die Redner der Koalition haben in dieser Woche einen neuen Haushaltsnotstand aufgrund des, Zitat Habeck, historischen Ukraine-Kampfes explizit nicht dementiert. Wann immer von Regenten Durchhaltepathos und historische Dimensionen bemüht werden, wird es für die Bürger gefährlich und teuer. Doch Herr Habeck sagte ja auch den für einen Wirtschaftsminister legendären Satz: Der Haushalt ist nicht das Zentrum der Welt. Schnöde Zahlen sind dem Wirtschaftsminister also egal. Unglaublich, so egal, wie ihm die Anwesenheit in dieser Haushaltsdebatte ist. Die Ampel jedenfalls interessiert das gesamte Elend ab Sommer 2025 nicht mehr. Deutschland muss es leider noch interessieren. In der Wirtschaft ist Konkursverschleppung ein krimineller Akt, in dieser Regierung gängige Praxis. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Sven-Christian Kindler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, der Haushaltsentwurf liefert gute Ansätze für die weiteren Beratungen. Die EEG-Umlage bleibt finanziert aus dem Haushalt. So senken wir weiterhin die Stromkosten für Unternehmen und für Bürgerinnen und Bürger. Wir finanzieren weiterhin die Wärmewende, den natürlichen Klimaschutz, unterstützen die Industrie bei der Transformation zur Klimaneutralität durch Klimaschutzverträge. Familien werden stärker unterstützt durch Kindergeld, Kindersofortzuschlag, Kinderfreibetrag und wir finanzieren Erzieher in Kitas. Und wir haben mit der Wachstumsinitiative ein großes Paket, um die Konjunkturdelle zu überwinden. Klima, Kinder, Konjunktur, daran werden wir jetzt konkret im Haushaltsverfahren arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schlussrunde ist traditionell eine Gelegenheit, um die Woche auch Revue passieren zu lassen. Und an dieser Stelle möchte ich deswegen etwas grundsätzlicher werden. Wir stehen alle noch unter dem Eindruck von dem schrecklichen Terroranschlag von Solingen. Und mein Mitgefühl geht den Opfern und ihren Angehörigen. Ich bin sehr dankbar für die vielen Helferinnen vor Ort, für die Rettungskräfte und Polizisten. Ihnen allen gilt unser großer Dank. Was wir aber nicht machen sollten, ist, dass wir innere Sicherheit, also die Bekämpfung islamistischen Terrors, mit Migration vermischen. Die Debatten, die ich diese Woche über Migration und Menschen auf der Flucht hier im Bundestag gehört habe, das erschreckt mich. Mit welcher Hartherzigkeit, mit welcher Kälte hier über Menschen in Not geredet wurde, Menschen, die vielfach vor islamistischem Terror und Krieg fliehen, das macht mich traurig und das macht mich wütend. Mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Erbarmungslosigkeit hier menschenrechtliche, zivilisatorische Errungenschaften in Frage gestellt werden, das macht mir persönlich Angst. Viele in diesem Haus, nicht nur die Rechtsextremen oder das Kreml-Bündnis, sondern auch Politiker aus demokratischen Parteien überschlagen sich mit immer mehr irrationalen und schäbigen Forderungen. Ich will das nicht akzeptieren und ich finde, wir als demokratische, werteorientierte Abgeordnete dürfen das nicht akzeptieren. Dieses Jahr feiern wir 75 Jahre Grundgesetz. Der erste Satz lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Viele Mütter und Väter des Grundgesetzes waren Christen. Für sie war Handlungsleiten: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und sie formulierten das Grundgesetz angesichts des Horrors des Nationalsozialismus. Die Verankerung des Grundrechts auf Asyl im Grundgesetz ist eine zentrale Lehre aus den Verbrechen Nazi-Deutschlands und eine Verpflichtung für eine menschliche Gesellschaft. Gestern schrieb mir ein Bürger aus meinem Wahlkreis in Hannover eine E-Mail. Er fragte mich, ob ich mitbekäme, dass wir gerade erneut auf einen Lichtenhagen-Moment zulaufen. Er meinte damit das Pogrom von 1992 in Rostock-Lichtenhagen, wo tagelang ein terroristischer Mob deutscher Bürger Menschen in einem Asylbewerberheim mit Molotow-Cocktails attackierte. Die Polizei schritt damals nicht ein. Infolgedessen wurde das Grundrecht auf Asyl im Grundgesetz brutal beschnitten. Die Mail des Bürgers aus Hannover endete mit verzweifelten Grüßen. Seinem Namen nach ist er wahrscheinlich kein weißer Mensch. Das ist, was diese Debatte bei vielen Menschen auch auslöst. Angst, große Angst. Menschen, die nicht weiß sind, haben Angst, auch mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ich wünsche mir, dass wir Ihre Ängste und Ihre Sorgen ernst nehmen. Und ich wünsche mir auch, dass wir die vielen Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland, unseren Nachbarn Europa, ernst nehmen. Die zentrale Idee Europas ist nicht die Abschottung, nicht das Gegeneinander von Nationen, nicht jeder gegen jeden, sondern das Fallen der Schlagbäume, offene Binnengrenzen in einem vereinten Europa. Das ist ein zentrales Friedensversprechen Europa, und das dürfen wir jetzt nicht aufs Spiel setzen. Und ich verstehe auch nicht, wie man in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage massive Grenzkontrollen anordnen will. Für uns als vernetzte europäische Volkswirtschaft, das auf Austausch und ein gutes Verhältnis zu seinen europäischen Partnern angewiesen ist, ist es ein großes Wirtschaftsrisiko und damit auch ein großes Haushaltsrisiko. Ich verstehe es einfach nicht. Und welche Pflegekraft, welche IT-Spezialistin, welcher Bauingenieur soll das im Ausland zu uns kommen, wenn er die rassistischen Debatten in Deutschland verfolgen will? Ich hoffe, dass Sie die Debatten im Bundestag diese Woche nicht gesehen haben. Wie wir Debatten über Migration und Flucht und Asyl führen, das ist angesichts des riesigen Arbeits- und Fachkräftemangels eine große Wirtschaftsgefährdung, die wir hier haben. Ich habe einen Wunsch für uns, für alle, für die nächsten Wochen. Ich wünsche mir mehr Besonnenheit in den Debatten und dass wir Ängste in Deutschland ernst nehmen. Alle Ängste, auch die der Menschen, die von Rassismus, Ausgrenzung und Hass betroffen sind. Lassen Sie uns ehrlich über konkrete Probleme reden, lassen Sie uns ehrlich über konkrete Lösungen reden, aber nicht über Scheinlösungen und Rechtsbrüche. Lassen Sie uns alle innehalten und unserer Verantwortung als Abgeordnete und als Menschen erinnern und ihrer gerecht werden. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU hat Christian Haase das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mit einem Zitat beginnen. Der vorliegende Haushaltsentwurf ist rechtssicher. Wir haben aus einem Fehler gelernt. Zitat Ende. Diese beiden Sätze hat Bundesfinanzminister Lindner allen Ernstes zu Beginn der Haushaltswoche gesagt. Dabei strotzt dieser Entwurf vor verfassungsrechtlich bedenklichen Manöver. Er strotzt nur davon. Namhafte Verfassungsrechtler haben an allen Ecken und Enden Bedenken geäußert. Hat man das überhaupt nicht mitbekommen im Bundesfinanzministerium? Es zeugt schon von einer gewissen Sorglosigkeit, wenn ich das vorsichtig formulieren will, diese ganzen Warnungen einfach in den Wind zu schlagen. Und wenn Sie den Verfassungsrechtlern in Ihren Kurzgutachten nicht trauen, dann würde ich vorschlagen, zur Expertenanhörung zu kommen. Am 23. September werden Verfassungsrechtler da sein, die noch mal drauf gucken und sagen, die 32 Globalpositionen mit den 70 Milliarden, die Bodensatz-GMA von 12 Milliarden, die fehlende Haushaltswahrheit und Klarheit, die Schuldenfinanzierung der Bahn durch Darlehen und Eigenkapital, das ist verfassungsrechtlich nicht nur am Rande, sondern vielleicht auch ein Stück weit drüber. Und der Entwurf muss jetzt überarbeitet werden. Und ich habe ernsthafte Zweifel, ob Sie wirklich aus Fehlern gelernt haben. Kollege Buri hat das ja eben schon mal erklärt. Aus didaktischen Gründen wiederhole ich das jetzt hier noch mal. Die Rückführung vom Mittel aus dem verfassungswidrigen WSFE als allgemeine Ausgabemittel in den Haushalt ist genauso falsch wie das, was letztes Jahr im November vom Verfassungsgericht als nichtig erklärt wurde. Das ist ein Problem, dem muss man sich doch stellen an der Stelle. Und ich habe keine Lust, zum Verfassungsgericht zu gehen. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern ich möchte, dass wir hier einen Entwurf beschließen, der Verfassung genügt. Das muss doch unser gemeinsames Ziel sein. Und Herr Mayer, damit Sie jetzt nicht die ganze Zeit rufen müssen oder im Handy tippen, jetzt kommt der Teil Service-Opposition. Was sollten wir denn jetzt eigentlich tun? Wir sollten versuchen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das muss das Hauptthema sein. Wir müssen unsere Einnahmebasis in diesem Land enthalten. Nur was die Unternehmer und die Menschen, die dort arbeiten, erwirtschaften, können wir anschließend für irgendwas ausgeben. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann sind wir falsch gewickelt. Und der Finanzminister stellt dazu fest, da hat er wieder nur teilweise recht, ich zitiere, Wachstumsbremse Nummer eins sei die Bürokratie und die 10 Genehmigungsverfahren. Unbestritten. Das sind Dinge, die würde ich auch anders angehen, wenn ich Regierung wäre. Bin ich aber nicht, das können Sie ja selbst machen. wir haben eben die Debatte, ich habe sie noch im Ohr, Jens Spahn hat das, glaube ich, sehr gut dargestellt, die Wachstumsbremse in unserem Land sind sicherlich Genehmigungsverfahren, die Wachstumsbremse im Land ist die verfehlte Klima- und Energiepolitik. Die Wachstumsbremse Nummer eins in Deutschland hat einen Namen und heißt Habeck, meine Damen und Herren. Und wenn jetzt noch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen verschwunden sind für die Kraftwerkstrategie, ich weiß gar nicht, ob Sie soweit schon in den Haushalt eingestiegen sind. In der Kraftwerkstrategie gibt es keine Verpflichtungsermächtigung mehr, die man dann an Kraftwerksbetreiber zahlen sollte. Die Energieversorger rufen bei mir an, voller Sorge, ob uns das denn noch nicht aufgefallen wäre. Wir wissen gar nicht mehr, wie die Energieversorgung in Deutschland sichergestellt sein kann. Das sagen mittlerweile nicht die Opposition, das sagen die Energieversorger, die denn dafür verantwortlich sind. Da frage ich mich doch allen Ernstes, ob Sie den Kompass noch richtig gestellt haben. Wer soll in diesem Land denn eigentlich noch investieren, wenn er nicht weiß, ob er Strom kriegt und zu welchen Preisen, meine Damen und Herren? Und gegen diese Politik, das sage ich Ihnen auch eindeutig, kann man nicht gegen ansubventionieren. Der Bundesrechnungshofbericht zu den Subventionen, deswegen will ich gar nicht auf die Agrarhilfen und Pendlerpauschale, zu denen stehen wir. Der stellt fest, dass seit Beginn der Krise unter Ihrer Regierung die Subventionen um 35 Milliarden, sage und schreibe 35 Milliarden, angestiegen sind. Vorher waren es 10, jetzt sind es 45. Da ist doch ein Potenzial, wo Sie mal drüber nachdenken können, ob Sie das nicht besser einsetzen können in diesem Land. Zweiter Punkt, den Sie angehen müssen, ist das Thema, die Menschen in Arbeit bringen. Da höre ich ja immer einen Jobturbo, der durchs Land gehen soll, wie ein Hurricane. Vor Ort kommt kein Lüftchen an. Und das müssen Sie begleiten, die Menschen in Arbeit bringen, indem Sie das Bürgergeld jetzt endgültig vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Ohne diese Rahmenbedingungen, die können Sie alle machen, das kann nicht der Haushaltsausschuss, wird dieser Jobturbo nicht funktionieren. Und letzter Punkt, ich freue mich ja, dass wir in der demokratischen Mitte eine Auseinandersetzung auch unter Beteiligung der Bevölkerung über das Thema Migration geführt haben. Das ist nämlich Demokratie. Das kann man bemitleiden an der Stelle, dass wir nicht sofort auf die Regierung eingegangen sind. Nein, ich halte das für Demokratie und dass wir darüber uns auseinandersetzen. Es hat aber auch Kostenfolgen. Wir geben für Flucht und Migration im Kontext im Jahr 30 Milliarden aus. Und das nehmen Sie bitte in den Blick. Auch da ist ein riesiger Punkt, wo man Geld sparen kann.
Herr Kollege?
Und da haben wir ein paar Vorschläge gemacht, an denen Sie sich abarbeiten können. Schönen Dank.
Der Kollege Otto William Fricke hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion.
Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Kollege Haase, eigentlich muss ich ja sagen, mein Name ist Haase, ich weiß Bescheid. Ja, aber das war dann doch jetzt wieder mal eine Darstellung des Gegenteils von dem, was Sie eigentlich können und wissen. Ich will Ihnen zustimmen, dass wir den Diskurs brauchen. Ich will Ihnen ausdrücklich zustimmen, dass wir den auch hier haben. Aber er ist von Ihrer Seite nicht konstruktiv. Er ist von Ihrer Seite alleine destruktiv. Sie sagen, was alles nicht in Ordnung ist. Zugestanden, ist Ihre Aufgabe. Aber es ist auch Ihre Aufgabe, dann konstruktiv zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Und da, wie Sie es machen wollen. Und da kommt von Ihnen nichts. Es gibt von Ihnen in dieser Haushaltsdebatte, in dieser Woche, haben der Kollege Kindler-Rohde und die Arbeitsgruppenhaushalt keinen einzigen konkreten Vorschlag bekommen, sondern immer nur, das geht nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht und vieles andere mehr. Und letztlich kommt ja die Nagelprobe, Kollege Haase. Wird es wie beim letzten Mal so sein, dass man sich eigentlich sogar noch schämen muss, dass man zugeben muss, dass die AfD und die Linken Änderungsanträge gestellt haben, konkret, ablehnbar, aber okay, und Sie stellen keine. Ich glaube, dass das das Schlimmste wäre, was für diese Demokratie passieren könnte in dieser Zeit und hoffe da, dass Sie in sich kehren, viele Anträge stellen. Sie werden nicht so viele schaffen, wie es die FDP in Oppositionszeiten gemacht haben, aber okay. Aber ich bitte Sie wirklich, das zu tun.
Herr Kollege Fricke, möchten Sie die Zwischenfrage von Herrn Haase zulassen? Wer gerne noch mal nachfragen möchte, bitte schön.
Aber selbstverständlich.
Ja, danke schön, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich weiß nicht, man liest ja im Haushalt sehr, sehr viel, und dann kann man nicht jede Bundestagsdrucksache legen. Aber ich glaube, wir haben in vielen Anträgen dargelegt, was wir im Bereich der Wirtschaft besser machen wollen. Wir haben konkret dargelegt, was wir beim Thema Migration besser machen wollen in Deutschland. Und wir haben auch gesagt, wie wir das Bürgergeld besser einstellen sollen. Diese Anträge legen alle vor. Die kann die Regierung machen. Und das wird unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe von Ausgabepositionen im Haushalt haben.
Herr Kollege Haase, ich bin sicher, Sie wollten sich jetzt nicht setzen, weil ich ja noch auf Ihre Frage antworte. Das ist alles schön, was ich da gerade von Ihnen höre, dass Sie irgendwo in anderen Ausschüssen, wo der Haushalt nicht federführend ist, die Anträge stellen. Das zeigt genau, was Sie wieder vorhaben. Sie werden in den Fachausschüssen Anträge stellen und sagen, oh, das ist böse, oh, da spart die Regierung, oh, da kürzt sie. Und im Haushaltsausschuss jetzt auch wieder. Sagen Sie ja nicht, und wir werden diese Anträge konkret, lesbar, rechenbar im Haushaltsausschuss stellen. Dieses Spiel, dieses wirkliche Spiel, sich hinter die Fichte zu stellen und zu sagen, da ja und da nein, das geht nicht. Das können Sie nicht machen. Das ist für unsere Demokratie nicht gut, Herr Kollege Haase. Und das Zweite, wenn ich mir, leider ist jetzt der Fraktionsvorsitzende gerade gegangen, ich kann mir schon denken, warum er immer bei meinen Reden geht. Ich muss mich doch mal noch mal an die CDU-CSU. Ja, weil er es nicht mehr hören kann. Manchmal ist das eben schwer. Am schlimmsten kann man die Wahrheiten nicht hören, wenn man an der Stelle sitzt. Ich will das zur CDU-CSU in konstruktiver Frage noch mal sagen. Wenn Sie das alles kritisieren, was diese drei Koalitionsfraktionen machen, und Sie ja vor Kraft kaum laufen können, weil Sie in der nächsten Legislatur nach Ihrer Ansicht an der Regierung sind, mit wem wollen Sie denn dann eigentlich etwas umsetzen in der nächsten Legislatur? Mit uns wollen Sie es nicht, obwohl wir diejenigen doch sind, die angeblich mit der Schuldenbremse auf Ihrer Seite sind. Wollen Sie dann mit den anderen beiden das machen? Und dann glauben Sie also, mit denen könnten Sie das durchsetzen, von denen Sie behaupten. Und nach meiner Meinung ist das der tiefe Grund, warum Sie keine konkreten Vorschläge machen. Sie sind nämlich inhaltlich ein Scheinriese, der weiß, dass wenn er an die Regierung kommt, er am Ende in einer Koalition nichts von dem erreichen kann, was er jetzt behauptet. Meine Damen und Herren, fachlich will ich noch eine Anmerkung machen. Es wird immer sehr schön der Rechnungshof zitiert. Das ist auch sehr, sehr gut, dass der Hof zitiert wird. Und wir sind auch dankbar für die Hinweise des Hofes, wie man es besser machen kann. Aber der Hof ist auch nicht sakrosant. Und Herr Kollege Buri, zum Thema Zinsen nur mal einen Hinweis. Derselbe Hof, der jetzt sagt, also das, was ihr bei den Zinsen macht, das geht gar nicht. Wortwörtlich 2018. Die Bundesregierung sollte Agien und Disagien periodengerecht verteilen und buchen. Also genau das, was wir jetzt machen. Und jetzt, wo wir es machen, sagt der Hof, nee, jetzt nicht. Also dann sage ich auch ehrlich, nehmen wir, und da stimme ich dem Kollegen Haase zu, hören wir uns die Anhörung genau an und schauen dann, was wir besser machen können und nicht nur, was falsch oder richtig aus Sicht einer Oppositionspartei ist. Meine Damen und Herren, zum Schluss, die drei Sprecher, aber auch die Arbeitsgruppen erwartet sehr, sehr viel Arbeit. Und wir werden auch erleben, dass sich in den nächsten Monaten, wenn die Voraussetzungen für den Beschluss kommen, noch einiges verändern wird. Wir hoffen zum Guten. Aber zum Guten nur, wenn wir a sehen, dass dieses Land das auch kann, weil in diesem Land doch so viel steckt, wenn wir optimistisch und nicht destruktiv daran gehen, wenn wir schauen, was die notwendigen Gesetzesvorlagen sind, die dann übrigens nicht wieder im Bundesrat mit Hilfe der CDU/CSU klein gemacht werden. Fortschritt heißt, man muss auch bereit sein, fortzuschreiten und Dinge zu tun, nicht einfach nur an der Stelle zu meckern. Und schließen will ich nicht mit Shakespeare, Frau Präsidentin, sondern weil er mein erster Fraktionsvorsitzender 2002 war, mit Wolfgang Gerhard, der heute verstorben ist. Für die künftige Freiheit und den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes brauchen wir Tugenden, die eine innere Demokratie stabilisieren. Das sind Selbstvorsorge und Eigenverantwortung, das ist das Leistungsprinzip, aber insbesondere die Toleranz. Herzlichen Dank.
Das Wort hat Kai Gottschalk für die AfD-Fraktion.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Steuerzahler auf den Tribünen. Für diesen Haushalt gibt es ein Sprichwort, was auf viele Lebenssachverhalte zutrifft. Um zum Kern einer Geschichte zu gelangen, muss man ihren Anfang kennen. Dies gilt ebenso, Herr Kollege Lindner, für diesen Bundeshaushalt. Denn er ist schon so ähnlich wie eine Unternehmensbilanz großer Konzerne zu lesen. Denn dieser Haushalt drückt letztlich aus den Erfolg eines Landes in Bezug auf seine Politikfelder, die da wären Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Steuerpolitik, Sozialpolitik und selbstverständlich innere und äußere Sicherheitspolitik. Zur inneren Sicherheitspolitik sage ich nur Solingen, Mannheim, Brockstedt. Das zeigt Ihr Versagen. Aber gehen wir, wie das Sprichwort es empfiehlt, zu dem Anfang der Geschichte dieses desaströsen, verfassungswidrigen Haushaltes. Und der, liebe Kollegen der CDU/CSU, liegt zweifelsohne bei der Regierungsübernahme von Angela Merkel als Nachfolgerin von Gerhard Schröder. Und da scholzen Sie, liebe Kollegen der CDU/CSU. Die CDU
ist nämlich sehr wohl genau für dieses in Zahlen gegossene Haushaltskonvolut verantwortlich. Seit 2005 haben Sie sich auf den Reformen der Agenda 2010 ausgeruht. Sie haben den Atomausstieg mitgetragen, der Ausstieg vom Ausstieg, meine Damen und Herren. Sie haben die Grenzen 2015 geöffnet. Sie haben rechtswidrig den Euro gerettet und damit Menschen in die Armut, in die Altersarmut und enteignet und die Inflation getrieben. Sie tragen an diesem Haushalt genauso Verantwortung wie die Kollegen von links hier in diesem Hause. Sie haben ausnahmslos versagt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie zahlen über 31 Milliarden Euro in ein sehr ineffizientesten Sozialsysteme ein, was sich EU nennt. Das Prinzip, ein starkes Land gibt so lange Geld an die anderen schwachen Länder, die sich in keinster Weise ändern, Italien, Spanien, Griechenland, Frankreich, Portugal, so lange, bis dieses Land Deutschland auf dem gleichen Niveau dieser Länder angekommen ist. Und nichts anderes ist das Bürgergeld. Nichts anderes ist die Blaupause der Sozial- und Wirtschaftspolitik in diesem Lande. Sie tragen an der Armut weiter Bevölkerungskreise die Schuld und an diesem Haushalt, dass keine Steuereinnahmen eben mehr sprudeln, meine Damen und Herren. Kommen wir mal zu einzelnen dieser exzessiven Mittel. Sie dehnen, weil Sie kein Geld mehr haben, Sondervermögen und Sondersachverhalte auf, beispielsweise Infrastruktur, Eigenkapitalspritzen und Darlehen an die Deutsche Bahn, ein glatter Umgehungstatbestand. Die Zinsen zahlt übrigens der Geldgeber. Eigentlich gibt es das nicht, aber es hatten wir schon mal, Negativzinsen. Letztlich hat da auch der Geldgeber noch den Schuldner belohnt, meine Damen und Herren. Und die EM24 hat es der gesamten Welt gezeigt, dass Deutschland mittlerweile infrastrukturell auf dem Niveau eines Schwellenlandes angekommen ist. Und dafür tragen Sie alle hier Verantwortung, meine Damen und Herren. Die langfristigen Konsolidierungszwänge schieben Sie auf 28, meine Damen und Herren. Sie legen also den Regierungen in der Zukunft jetzt schon wieder unmögliche Dinge in die Wiege. Die Corona-Schulden, die wir aufgebaut haben, die waren gar nichts dagegen, denn im Corona-Jahr zahlten wir noch 4 Milliarden Schuldendienst. Mittlerweile jetzt zahlen wir 38 Milliarden Schuldendienst, meine Damen und Herren. Und bei den Schulden, die Sie aufnehmen, wird auch diese Schuldenlast steigen, meine Damen und Herren. Auch hier wird die Zukunft unseres Landes verfrühstückt, und daran tragen Sie alle Verantwortung. Eigentlich ist das Loch noch viel größer. 9 Milliarden in der GKV, Herr Lindner. Hören Sie bitte zu, bevor Sie mit dem größten Wirtschaftsminister aller Zeiten schwätzen. 9 Milliarden Euro fehlen, weil Sie für die Bürgergeldempfänger zu wenig an die GKV zahlen. Wer soll es schultern? Natürlich Sie, meine Damen und Herren, als Beitragszahler und die Unternehmen. Ein Gruß an die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft an dieser Stelle. Und überhaupt Ihre Wachstumsoffensive. An schneidigen Worten und Bezeichnungen hat es dieser Doppelwumms-Regierung ja noch nie gemangelt. Sie erwarten 6 Milliarden zusätzliche Steuereinnahmen für Maßnahmen, die Sie noch nicht beschlossen haben. Was rauchen Sie da eigentlich so in den Kabinettssitzungen? Das hätte ich an dieser Stelle auch ganz gerne. Sie bauen Luftschlösser, täuschen, tarnen, tricksen, meine Damen und Herren. Das lassen wir Ihnen und hoffentlich die Wähler in Brandenburg nicht durchgehen. Der Bund hatte noch nie ein Einnahmeproblem. Er hat höchstens ein Ausgabeproblem und ein Problem mit den alten politischen Eliten, die auch dort bei der CDU-CSU sitzen. Denn nochmals, der Höhepunkt war die Migrationskrise 2015. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich also auf den Tribünen über steigende Beiträge einer gesetzlichen Krankenversicherung, der Rentenversicherung beklagen, über mangelnden Wohnraum, überlastete Krankenhäuser und Schulen und Kindertagesstätten, dann ist dies auf einen der schicksalsschwärzesten Tage, den Frau Merkel und die CDU-CSU zu verantworten hat, zurückzuführen. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich alle. Machen Sie Platz für eine AfD-geführte Regierung. Denn eins gilt auch, ich mache mal Herrn Frick ein bisschen nach etwas Ihre globaler. Ist zu Ende. Die Buddenbrooks waren Sie nie aktueller als heute. Und Sie alle Ende, treffen sehr gut auf Herr das Gleichnis der Buddenbrooks. Bitte zum Vielen Ende. Dank.
Wiebke Papenbruck hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Wir haben jetzt eine Woche lang über den Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das kommende Jahr diskutiert. Vor uns Parlamentariern liegen jetzt intensive Beratungen und im November dann die Verabschiedung des Haushalts 25. Am Ende dieser ersten Haushaltswoche möchte ich an das Thema internationale Partnerschaften anknüpfen, an dem sich zeigen lässt, dass man die Dinge zusammendenken muss. Die Welt verändert sich grundlegend. Diese Gewissheit lag auch vielen Debattenbeiträgen in den letzten Tagen hier zugrunde. Ohne Verbündete geht es nicht. Das sehen wir in diesen geopolitisch anspruchsvollen Zeiten ganz deutlich. Deshalb sind uns unsere internationalen Partnerschaften so wichtig, und dies schließlich auch mit Blick auf unsere global vernetzte Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft lebt vom Export, und den kann es ohne partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht geben. So haben wir uns als Handelsnation über Jahrzehnte unsere Wirtschaftskraft aufgebaut, und ich finde, es ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Dazu mal ein Beispiel. Letzte Woche habe ich gemeinsam mit Svenja Schulze, unserer Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine Kakaofabrik im Nordwesten Brandenburgs besucht. Das Unternehmen ist ein großer Arbeitgeber in der Region. Und es verarbeitet Kakaobohnen, die es vor allem aus Ländern Westafrikas wie der Elfenbeinküste und Ghana importiert. Dafür ist man auf eine enge Zusammenarbeit mit den Rohstofflieferanten angewiesen, auf sichere Lieferketten und auf gute Beziehungen sowohl zu den Ländern als auch zu den Handelspartnern. Und das alles sind ja wichtige Bausteine für unsere gesamte Wirtschaft. Ich möchte aber hier noch einmal einen Moment an diesem Thema Kakaoanbau bleiben und an diesem Beispiel zeigen, wie wir als Bund unterstützen. Schokolade wird nicht etwa aus Kakaobohnen gewonnen, die auf großen Plantagen angebaut werden, wie wir es zum Beispiel von Kaffee kennen. Diese Rohstofflieferanten für Kakao sind vielmehr Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Ihre Farmen werden oft von wenigen Familienmitgliedern betrieben, die im Schnitt nur 2-3 Hektar Land bewirtschaften. Hier sprechen wir weltweit von über 5 Millionen Kakaoproduzenten. Sie unterstützen wir durch verschiedene Programme, damit sie auch weiterhin Kakao anbauen und von ihrer Arbeit leben können. Wir helfen damit, Armut weltweit zu bekämpfen, und zugleich sichern wir so die Grundlagen für unsere eigene global vernetzte Wirtschaft. Wenn wir also weiter erfolgreich Rohstoffe aus anderen Ländern beziehen wollen, dann sind wir auch in Zukunft auf tragfähige Beziehungen mit diesen Ländern angewiesen. Werfen wir noch einen Blick auf die andere Richtung der Warenlieferungen, den Export. Deutschland ist eine Exportnation, die auf stabile Absatzmärkte angewiesen ist. Jeder zweite Euro wird hierzulande mit dem Export verdient, und fast jeder vierte Arbeitsplatz hängt bei uns vom Export ab. Man könnte also auch sagen, dass der Wohlstand unseres Landes auf Weltoffenheit beruht. Und gerade weil wir so stark mit der Weltwirtschaft verflochten sind, liegt es in unserem Interesse als Handelsnation, unsere internationalen Beziehungen zu stärken. Heute mehr denn je. So wie es auch Ministerin Svenja Schulze in ihrer Rede gestern hier im Plenum gesagt hat. Und deshalb ist es nicht nur klug, sondern es ist auch unbedingt erforderlich, dass wir uns für weltweite Entwicklung einsetzen, für internationale Kooperation und für eine regelbasierte internationale Ordnung. Das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit gehen wir jetzt in die Haushaltsberatung. Und dabei schauen wir uns auch das, worüber wir hier reden, genau an. Die Frage nämlich, wofür wir wie viel Geld ausgeben und welche Instrumente wirksam werden. So wie wir das auch in der Vergangenheit gemacht haben. Ich freue mich auf die weiteren Haushaltsberatungen. Vielen Dank.
Das Wort hat Felix Banatschak für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer solchen Woche und in einer solchen Debatte verhandelt eine Gesellschaft, wer sie sein will, wohin sie gehen will, wie sie die Lage einschätzt. Und so tut es jede Fraktion für sich, so tut es die Regierung und so tut es die Opposition und so tut es vermutlich jeder Einzelne von uns. Eine Fraktion rechts außen und eine Gruppe, die aus meiner Sicht falsch gerade links außen sitzt, hat sich auch in dieser Woche für die politische Lüge als Grundlage jeglicher Handlungen entschieden. Und die Frage ist, reagieren eigentlich die anderen darauf? Wie reagieren wir eigentlich als demokratische Parteien, als demokratische Fraktionen, als Menschen, die ja mal aus zwar unterschiedlichen, aber wie ich sagen würde, jeweils hehren Motiven uns dafür entschieden haben, politisch aktiv zu werden, darauf, was in dieser Gesellschaft ins Rutschen gekommen ist. Mein Vorschlag wäre, dass wir diese Debatte in aller Ehrlichkeit führen und dass wir auch über diesen Haushalt, über all das, was im nächsten Jahr ansteht, in aller Ehrlichkeit reden. Und das ist ein Anspruch an die Regierung selbst, dazu komme ich gleich, und es ist auch ein Anspruch an die demokratische Opposition. Ist es denn wirklich ratsam, in einer Lage, in der ja nicht nur Deutschland, sondern auch viele andere demokratische Gesellschaften vor der Zerreißprobe stehen, zu glauben, die Engführung aller Herausforderungen auf ein Thema, nämlich die Migration, hilft uns aus dieser Lage heraus? Ist das wirklich klug? Ich glaube es nicht. Ist es wirklich klug? Ist es wirklich klug in einer Welt, in der ja die Feinde der Demokratie nicht nur innen sind, sondern auch von außen auf uns einwirken, unser internationales Engagement in Frage zu stellen oder zu diskreditieren, wie das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder passiert ist? Ich glaube das nicht. Ist es klug? Ist es klug, in einer eh schon polarisierten Gesellschaft die Polarisierung, die Verächtlichmachung, die Härte des Angriffs immer an den Beginn jeder Strategie zu stellen, anstatt zu fragen, was das ist, was wir auch gemeinsam zu bewältigen und gemeinsam auch noch mit dieser Gesellschaft zu erreichen haben? Ich glaube das nicht. Wenn wir über diesen Haushalt reden, rate ich uns auch allen zu einer großen Ehrlichkeit. In gewisser Weise ist dieser Haushaltsentwurf der Regierung Zeichen eines großen Vertrauens der Regierung in das Parlament. Denn in der Tat gibt es noch einige Fragen zu klären. So wie er vorgelegt ist, kann und wird er am Ende nicht beschlossen werden. Aber was bedeutet das? Ist dieser Haushaltsentwurf, ich sehe, dass Sie selbst, also ich versuche gerade mit Ihnen eine Debatte darüber zu führen, wie wir dieses Land gemeinsam voranbringen können. Und Sie haben dafür wieder nur Häme und alles. Machen Sie das so. Aber glauben Sie doch bitte nicht, dass Sie davon profitieren dauerhaft. Glauben Sie doch bitte nicht, dass diese Herangehensweise nicht dazu führt, dass Sie auf den Ast, auf dem Sie selbst sitzen, gerade in Gefahr bringen, abzubrechen. Lassen Sie uns doch einmal die Gelegenheit nutzen, darüber nachzudenken, wo die Lage ist. Dieser Haushaltsentwurf ist nicht das Ende jeder Debatte. Dieser Haushaltsentwurf ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber dieser Haushaltsentwurf, meine Damen und Herren von der Union, ist doch ganz ehrlicherweise auch nicht das größte Übel, das diese Welt und dieses Parlament jemals zu Gesicht bekommen hat oder zu Gesicht bekommen wird. Es ist der Ausdruck von großen Problemen, die dieses Land hat. Es ist der Ausdruck davon, dass unsere Gesellschaft, unsere Volkswirtschaft herausgefordert wird von Menschen überall auf der Welt, die es nicht gut mit uns meinen. Es ist der Ausdruck davon, dass wir in einer schwierigen Krisensituation ja noch immer leben, in die wir uns selbst hineinmanövriert haben in der Vergangenheit. Und es ist der Ausdruck davon, zu versuchen, herauszukommen aus dieser Lage. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich möchte uns allen die Bitte auf den Weg geben, und ich schließe meine eigene Fraktion ein, dieses nächste Jahr und erstmal diese nächsten Wochen und Monate zu nutzen, zu schauen, was in den gegebenen Umständen, in den gegebenen politischen Umständen einer Koalition, die aus drei sehr unterschiedlichen Parteien besteht, die aber gemeinsam sich dafür entschieden haben, Verantwortung zu übernehmen, möglich ist, und gleichzeitig die demokratische Debatte darüber zu führen, was an den Rahmenbedingungen, an den politischen, an den haushaltspolitischen und an den grundsätzlichen demokratiepolitischen Rahmenbedingungen verändert werden kann, damit wir es denen nicht leicht machen.
Das Wort hat Florian Osner für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man wird einfach das Gefühl nicht los hier bei dieser Haushaltsdebatte, dass es irgendwie scheint, dass die Bundesregierung an einer Art Remake arbeitet des Films Die Olsenbande und ihr letzter großer Coup. In der Hauptrolle In der Hauptrolle die Männer Scholz, Habeck und Lindner als die drei Spitzbuben, zwei sitzen hier, die zwar immer Beute machen, am Ende aber doch wieder alles verlieren und wahnsinnig viel Chaos hinterlassen. Aber die Lage ist natürlich mehr als ernst. Die Ampel aus SPD, Grüne und FDP kann sich wirklich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Diese Bundesregierung wird in die Geschichte eingehen als diejenige, die in ihrer Regierungszeit kein einziges Mal es geschafft hat, einen ordnungsgemäßen Haushalt vorzulegen, sehr zum Schaden des Wirtschafts- und Finanzstandards Deutschland. Dies zerschlägt viel Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Politik. Und bei diesem endlos wirkenden Drama geht es jetzt in den nächsten Akt. Also nach der exorbitanten Schuldenorgie der letzten Jahre geht es nun wirklich ans Tafelsilber. Im Frühjahr wurden ja bereits mehrere Beteiligungen von Post und Telekom verkauft, kürzlich auch Anteile der Commerzbank und heute frisch verkündet, DB Schenker wird an das dänische Transportunternehmen DSV für sage und schreibe 14,3 Milliarden Euro veräußert. Also die Filetstücke des Bundes werden nun weitere 20 Milliarden Euro in die Bundeskasse spülen. Und es reicht immer noch nicht. Selbst jedem Glücksspielbetreiber, der so wirtschaften würde wie Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, hätte man schon längst die Konzession entzogen und den Laden dicht gemacht. Die Ampel scheint aus ihren Fehlern aber partout nicht lernen zu wollen. Da dachte man bereits in diesem Jahr, ehrlich gesagt, die Trickkiste von Christian Lindner wäre schon komplett leergeräumt. Doch siehe da, das ist wie beim Zauberer Houdini, tauchen immer wieder neue vorsätzliche Umgehungstatbestände der Schuldenbremse auf. Normalerweise dürften ja nur 0,35 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts an Schulden aufgenommen werden. Das sind 14 Milliarden Euro, nicht mehr und nicht weniger. Hinzu kommt aber jetzt die sogenannte Konjunkturkomponente. Also wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, dann darf man noch mehr richtige Schippe drauflegen. Es läuft bei uns schlecht. Siehe da, es kommen nochmals 10 Milliarden on top drauf. Das ist beiseite wirklich irgendwie verrückt, dass man auch noch unwirtschaftliches Handeln indirekt belohnt. Das führt definitiv nicht zu mehr Haushaltsdisziplin. Und der neueste Fluchtweg ist die Aufblähung durch sogenannte finanzielle Transaktionen, welche der Schuldenregel nicht angerechnet werden. Conclusio: Statt eigentlich erlaubten 14 Milliarden Euro nimmt nun die Ampel in Summe sage und schreibe 51 Milliarden Euro zusätzliche Schulden auf für 2025, übrigens fast gleich wie in diesem Jahr mit allen Nachtragshaushalten und alles angeblich natürlich innerhalb des Rahmens der Schuldenbremse. Das ist eigentlich der Skandal und belastet zukünftige Generationen. Zudem kommt noch dazu die Änderung der Buchungsregeln für Schuldzinsen. Nicht nachvollziehbare globale Minderausgaben, weniger Vorsorge, 1 Milliarde jeweils, in Rente und Pflege. Die Ausgleichszahlungen für das Erneuerbare Energiengesetz in zweistelliger Milliardengröße. Das Ignorieren von immer mehr Bürgergeldempfängern sowie ein prognostiziertes Wirtschaftswunder für 2025. Mein Gott, wer wird daran glauben? Also insgesamt sprechen wir über eine Summe von 50 Milliarden Euro, die völlig ungedeckt sind. Dann kommt zu diesen 50 Milliarden nochmals weitere 48 Milliarden Euro aus den verschiedenen Sondervermögen mit hinzu. Es ist wirklich zum Verzweifeln, wie man sich die Welt hier schönrechnet. Dies entbehrt jeglicher gesetzlich gebotener Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Und dennoch gibt es immer noch Stimmen, die fordern, die Schuldenbremse wäre nicht flexibel genug. Unglaublich. Und sie müsste abgeschafft werden. Trotz Bundesausgaben von über 500 Millionen Euro jährlich, ja, stellen Sie sich vor, die Kritiker bekämen recht. Völlig ungezügelt würde die Ampel auf Kosten zukünftiger Generationen noch mehr verkonsumieren und noch weniger investieren. Nein, das ist mit uns als CDU/CSU nicht zu machen. Wir lehnen sowohl die Aufweichung der Schuldenbremse als auch unnötige Ausgaben wie das Bürgergeld in der jetzigen Form ab. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt Martin Gerster das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, nach vielen Stunden Debatte diese Woche stellt sich die Frage, welche Erkenntnisse haben wir eigentlich aus unseren Diskussionen gewonnen? Ich meine einige. Erstens, es ist tatsächlich unglaublich schwierig, einerseits die Schuldenbremse einzuhalten, andererseits die vielen großen und neuen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind. Folgen des Ukraine-Krieges, der notwendige Umbau unserer Wirtschaft und Industrie zu klimaneutralen Technologien, die Modernisierung der Bundeswehr, die Gesundheitsversorgung, die innere Sicherheit, Digitalisierung und vieles, vieles mehr. Und ja, etliches, was notwendig ist und auch wünschenswert, ist tatsächlich auch im Regierungsentwurf drin. Ich denke da an die Sicherheitsmilliarde für unsere Sicherheitsbehörden. Ich denke aber auch an die Rekordinvestitionen beispielsweise in unser Schienennetz. Und trotzdem gibt es in den nächsten Wochen tatsächlich viel zu tun. Denn wir von der SPD-Fraktion vermissen noch einiges im Regierungsentwurf. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Haushaltsentwurf zusammen mit unseren Koalitionspartnern noch entscheidend verbessern können. Und eine weitere Erkenntnis: Die Opposition kritisiert ja in jedem Ressort nahezu alles. Kritik bei den kleinsten Kürzungen. Auch dort, wo der Ansatz 1:1 fortgeschrieben wird. Kritik, ja sogar dort, wo große Aufwüchse kommen, beispielsweise bei unseren Sicherheitsbehörden. Völlig inakzeptabel, viel zu wenig, sagt die Union. Überall soll es mehr sein für Bildung, für die Schiene, für Landwirtschaft, für Gesundheitsversorgung. Ja, aber dann zu sagen, dass die Ampel zu wenig spare, dass sie priorisieren müsse, alles ohne einen eigenen konkreten Vorschlag, na ja, wir finden, das geht so gar nicht. Und das erinnert mich ehrlich gesagt auch an die Bereinigungssitzung im letzten Jahr, als die Union keinen einzigen Änderungsantrag eingebracht hat. Viel Kritik, wenig Substanz. Ich bin gespannt, wie die Beratungen in den nächsten Wochen im Haushaltsausschuss laufen, lieber Florian Osmer. Und weil die CDU und CSU hier ja eine ehrliche Haushaltspolitik vermissen lässt, finde ich, sollten wir auch mal dorthin schauen, wo die Union mitregiert. Zum Beispiel nach Baden-Württemberg. Ein Riesenaufschrei war es ja, als die Breitbandförderung des Bundes vor 2 Jahren Mitte Oktober für einige Wochen pausieren musste, bis der Fördertopf auf Bundesebene wieder aufgefüllt war. CDU-Digitalminister Strobel, unzumutbar. Dabei konnte die Förderung ja wenige Wochen schon wieder weitergehen. Und was hören wir jetzt aus Stuttgart? Derselbe Digitalminister Strobel verkündet schon im Juli einen Förderstopp für die ergänzende Landesförderung beim Breitbandausbau. Bitter für die Kommunen, die bereits jetzt eine Förderzusage des Bundes haben und statt 10% plötzlich 50% Eigenanteil leisten sollen. Nur weil der zuständige CDU-Landesminister nicht ausreichend Mittel im Landeshaushalt hat. Tja, jetzt soll nach monatelanger Hängepartie noch eine Lösung gefunden werden. Ich bin gespannt. Meine Erkenntnis ist aber, dass die Union hier mit Steinen wirft und gar nicht bemerkt, dass sie selbst im Glashaus sitzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein anderes Beispiel: Ganztagsausbau. Wichtig für unsere Kinder, wichtig für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wichtig für die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels. Der Bund stellt den Ländern viel, viel Geld bereit zur Finanzhilfe, damit der Ausbau der Ganztagsbetreuung tatsächlich gestemmt werden kann. Eigentlich eine Landesaufgabe. Allein das neue Investitionsprogramm des Bundes, knapp 3 Milliarden Euro, knapp 400 Millionen Euro nach Baden-Württemberg. Und wir erwarten eigentlich, dass die Landesmittel auch entsprechend dazukommen, um den hohen Investitionsbedarf der Kommunen zu decken. Stattdessen hat man in Stuttgart entschieden, die Fördermittel des Bundes im Losverfahren den Kommunen zuzuweisen. So viel zum Thema Glücksspielpolitik, Florian Osmer. Fördergeld des Bundes aus der Tombola des Landes, das nenne ich mal entscheidungsschwach und jedenfalls das Gegenteil von zielgenauer Förderung. Also erst der nachvollziehbare Protest aus den Kommunen hat jetzt wohl langsam zu einem Umdenken geführt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, diese Beispiele zeigen, und das ist eine weitere Erkenntnis dieser Woche, die Union formuliert Forderungen, die sie selbst vor Ort überhaupt nicht umsetzt. Oder auf Schwäbisch, ich finde, sie solltet erst mal vor der eigenen Haustür kehren. Fazit. Das wird noch ein ganz schönes Stück Arbeit, harte Arbeit, bis der Haushalt 25 endgültig steht. Ich kann für die SPD-Fraktion und sicher auch für die Koalitionspartner sagen, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind auch bereit, Entscheidungen zu treffen. Schön wäre es, wenn Sie es auch täten. Vielen Dank.
Das Wort hat Dr. Gesine Lürtsch für Die Linke.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden ist mehr als eine Warnung. Es ist geradezu ein Menetekel biblischen Ausmaßes, meine Damen und Herren. Und das zeigt deutlich, die Haushaltspolitik dieser Regierung und der Vorgänger ist eine Gefahr für die innere Sicherheit in unserem Land. Und das muss sich ändern. Der Bundesrechnungshof warnt bereits seit Jahren. Die Brücken in Deutschland sind marode. Und es war nicht mehr die Frage, ob, sondern wann eine Brücke zusammenbricht. Doch trotzdem geben Sie viel zu wenig Geld für die Sanierung von Brücken aus. Wir erwarten endlich ein wirksames Brückensanierungsprogramm, um die Gefahren für die Menschen in unserem Land abzuwehren, meine Damen und Herren. Sie wollen nur stolz sagen, die nächste Generation wird weniger Schulden erben. Die Schuldenbremse wird heilig gesprochen. Allerdings muss dann die nächste Generation über die Elbe schwimmen. Naja, das können die Kinder ja aber auch nicht mehr, denn immer weniger Kinder lernen in der Schule schwimmen. Und Schwimmbäder sind für die Koalition aus SPD, Grünen und FDP keine Priorität. Ein neues Schwimmbad, meine Damen und Herren, kostet ca. 4 Millionen Euro. Zum Vergleich, ein einziger Leopardpanzer kostet 27,5 Millionen. Sie könnten also, wenn Sie nur auf einen Panzer verzichten, 7 neue Schwimmbäder bauen. Und das wäre eine vernünftige Entscheidung, meine Damen und Herren. Und für die Dividendenbezieher vom Panzerhersteller Rheinmetall sind Sie bereit, unsere zivile Infrastruktur verfallen zu lassen. Es ist wirklich eine Schande. Allerdings verdeckt die Diskussion um die Schuldenbremse ein viel schwereres Problem. Ein großer Teil der Gesellschaft wird immer ärmer. Und Sie laden die Krisenkosten auf diesen Menschen ab, die jetzt sowieso schon zu wenig Geld fürs Leben haben. Das versprochene Klimageld verweigern Sie. Und gleichzeitig wächst die Zahl der Superreichen in Deutschland deutlich. 3.300 Superreiche verfügen über ein Finanzvermögen von 100 Millionen Dollar. Und ich finde, eine Vermögensteuer ist endlich überfällig, meine Damen und Herren. Aber Sie, insbesondere von der FDP, reden lieber über 20 Euro weniger beim Bürgergeld. Sie sind eine Koalition des Sozialabbaus und eine Koalition, die Vermögende noch reicher macht. Die Debatte in dieser Woche hat gezeigt, der Haushaltsentwurf der Bundesregierung ist eine Beleidigung der Intelligenz des Parlaments. In dieser Woche haben wir den 75. Geburtstag des Bundestages gefeiert. Und was ist das Geschenk der Bundesregierung an das Parlament? Ein Haushaltsplan, der das Budgetrecht des Parlaments, das Königsrecht, mit Füßen tritt. Demokratie, meine Damen und Herren, darf aber nicht nur auf Feierstunden begrenzt werden. Demokratie muss alltäglich gelebt werden. Herzlichen Dank.
Das Wort hat Leon Eckhardt für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Die Bundesrepublik steht mit dem Haushaltsplan 2025 vor enormen Krisen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza. Wir haben in der Wirtschaftspolitik den Umbau unserer Wirtschaft in eine dekarbonisierte Wirtschaft. Wir haben Angriffe im Inneren durch islamistische Terrorattacken, durch Rechtsextremismus. Und so ein Budget versucht, diesen Krisen zu begegnen. Und wir wissen alle, in einer Welt, wo es so viele Krisen gibt, ist das natürlich nur eine Näherung, das Bestmöglichste aus den begrenzten Mitteln zu machen, das Bestmöglichste im Abwehr für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie.
In dieser Zeit brauchen wir eine Regierung und auch ein Parlament, was Verantwortung übernimmt. Und das tun wir als Koalition jetzt in den Beratungen. Und das müssen wir auch tun, denn wir haben einen enormen Investitionsstau, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut worden ist. Wir haben vielleicht nicht auf dem Papier Schulden gemacht, aber in unserer Infrastruktur, in den Brücken, in den Straßen, da bröckelt es. Und das waren Schulden, die gemacht worden sind, die man vielleicht nicht im Papier gesehen hat, aber die jetzt schlagen werden. Wie zum Hohn hat die Union nächste Woche als Antrag aufgesetzt, Behelfsbrücken zu kaufen, während die normalen Brücken in diesem Land gerade einstürzen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wo wir gelandet sind mit dem Investitionsstau der letzten Jahre. Am Montag dieser Woche hat Mario Draghi vorgestellt, dass wir einen Investitionsbedarf von 800 Milliarden Euro jährlich in der EU haben. Und auch Deutschland ist Teil davon, wo wir investieren müssen. Es wurden schon viele Beispiele genannt. Und wir haben in diesem Entwurf Investitionsausgaben von 81 Milliarden und haben damit eine enorm hohe Investitionsquote von 16,6%. Und das angesichts der trotz großen Herausforderungen, die wir in dieser Zeit meistern können. Und wir haben schon ein bisschen über das Verhalten der Union im Haushaltsausschuss gesprochen. Alles zu kritisieren, da mehr, da weniger, aber nicht zu sagen, wie man gegenfinanziert, das nicht konkret zu machen. Und ich möchte das jetzt noch mal übersetzen, vielleicht für ein paar jüngere Zuschauer. Das ist so wie ein 14-jähriger Griefer in Minecraft, der sich freut, dass alles kaputt geht, aber nicht selber konstruktiv mitzuspielen. Und ich glaube, das ist einer Oppositionspartei doch nicht würdig. Wir wollen doch mehr Konstruktivität. Vor ungefähr 2 Jahren war ich zum ersten Mal beim THW Eichstätt und habe mir deren Liegenschaft angeguckt. Was durfte ich da sehen? Risse in der Wand, Gebäude völlig funktional, falsch getrennt. Jeder von denen war ein Einparkartist, so eng musste man in die Garage einfahren. Und am Ende hat man mir noch die Umkleide gezeigt und ganz hinten am Ende war noch so ein dunkler, schwarzer Raum, das war vielleicht mal die Dusche, da waren auch noch Kisten zum Umziehen. Und diese Unterkunft zeigt eigentlich ganz gut, wo wir nach 2 Jahrzehnten Vernachlässigung des THWs stehen. Ja? Und wir sind dabei, und wir werden auch noch in den Verhandlungen ins Bauprogramm reingucken, dieses Bauprogramm aufzulegen, um diesen Investitionsstau aufzuheben. Doch die Zeitenwende, die wir ja beschleunigt haben bei der Bundeswehr, die ist ausgebremst worden in der inneren Sicherheit, und zwar durch das Herausverhandeln der Union bei der Grundgesetzänderung. Und deswegen haben wir diese Probleme, um unsere Sicherheit gesamtheitlich aufzustellen. Dieses Klein-Klein der Union sieht man an vielen Stellen. Wir haben gerade Bürokratie als Hindernis gesehen. Für unsere Sicherheit ist es vielleicht auch das Bremsen der Innenministerkonferenz, wo ja sehr viele Unionsinnenminister auch bremsen. Wir haben zum Beispiel die Helfergleichstellung. Alle sagen, ja, das ist ein Problem, was wir lösen müssen. Helferinnen und Helfer, die im Einsatz sind, sollen die gleichen Rechte haben, die gleiche Versicherung, die gleiche Lohnfortzahlung. Beschluss der IMK, da gucken wir rein, das lösen wir, das harmonisieren wir. 2 Jahre nach dem Beschluss kommt der Bericht, Fazit, federführend war leider wahrscheinlich der Freistaat Bayern. Jedes Land muss mal selber gucken, es ist kein Handelsbedarf zu sehen. Und das ist doch sehr schade, dass unsere Sicherheit dann am Ende ausgebremst wird durchs Klein-Klein der Innenministerkonferenz. Und das ist, glaube ich, auch noch mal ein Beispiel, wo die Union dann doch das Klein-Klein weiterführt, wo wir doch die großen Linien brauchen. In dieser Zeit gilt es, Verantwortung zu übernehmen, und das machen wir als Koalition. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt geht es in die Verhandlungen. Jetzt müssen wir als Parlament unsere Aufgabe wahrnehmen und das Beste rausholen aus diesem Vorschlag für die Menschen in unserem Land. Und da sind wir natürlich für gute Vorschläge immer offen, und da freue ich mich auch drauf.
Für das BSW spricht Amira Mohamed Ali. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, geschönte Zahlen, verschleierte Schulden, riesige Lücken. So titelt die Wirtschaftswoche über den Ampelhaushalt. Und wie verheerend Ihre Politik ist, das zeigt eine Zahl.
Fast 11.000 Unternehmen in Deutschland haben im ersten Halbjahr dieses Jahres Insolvenz angemeldet. So viele wie noch nie. Also Ihre gute Laune, Herr Lindner, die Sie bei Ihrer Rede gezeigt haben, kann ich nicht nachvollziehen. Besonders der Mittelstand leidet unter Ihrer falschen Politik, aber auch große Firmen wie VW kommen ins Wanken. Kündigungen, Standortschließungen sind nicht mehr ausgeschlossen. Zehntausende haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Es braucht doch jetzt sinnvolle Investitionen in die Wirtschaft, aber auch in Bildung, in die Infrastruktur. Hier muss man doch jetzt klotzen und nicht immer nur kleckern. Und was tun Sie eigentlich gegen die viel zu niedrigen Renten? Dass Rentner nach einem langen Arbeitsleben allen Ernstes zur Tafel gehen müssen, um über die Runden zu kommen, das ist doch unerhört. Wir brauchen endlich eine Rentenreform nach österreichischem Vorbild. Da zahlen alle in die Rentenkasse ein, natürlich auch die Politiker. Und deshalb sind die Renten dort auch viel höher. Das geht doch auch bei uns. Und was tun Sie dagegen, dass das Leben für die allermeisten Menschen immer teurer wird? Und nein, Herr Scholz. Die Lohnentwicklung gleicht die Teuerung der letzten Jahre überhaupt nicht aus. Wo leben Sie eigentlich? Kippen Sie endlich die sinnlosen Energiesanktionen, senken Sie die unverschämt hohen Steuern auf Energie. Das muss doch jetzt passieren. Aber Sie kümmern sich lieber darum, dass Rheinmetall und Co. Rekordgewinne einfahren. Über 90 Milliarden für Kriegsgerät, Militär und Verteidigung in diesem Jahr. So viel wie noch nie. Unser Land wird dadurch aber nicht sicherer. Genauso wenig durch die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen. Im Gegenteil, aus gutem Grund will kein anderes europäisches Land sie bei sich haben. Und Herr Scholz beschließt das einfach mal so über die Köpfe gegen den Willen der Bevölkerung. Das ist unglaublich. Und das alles geht so wirklich nicht. Vielen Dank.
Ja, gucken wir mal die Großfragen an. Für die Unionsfraktion hat Dr. Inge Grässle jetzt das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Aufgabe, ich erinnere noch einmal, war, einen verfassungsmäßigen Haushaltsentwurf vorzulegen, der gedeckt ist in den Einnahmen und Ausgaben und eine solide Beratungsgrundlage für den Haushaltsausschuss darstellt. Der auf Wachstum und Beschäftigung setzt, so haben wir es uns zumindest vorgestellt. Und was haben wir jetzt? Wir haben einen Lückentext mit allen verfassungsrechtlichen Problemen und mit Wachstum und Beschäftigung sowieso. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Dass Sie uns als Ihr Problem erklären. Nicht die Wirklichkeit, nicht die Aufgabe. Sie denken, wir sind das Problem. Ich dachte, Sie wollten Ihre Politik besser erklären. Da wäre heute jetzt ein toller Moment gewesen. Schön, dass ihr euch mit uns beschäftigt. Ich kann nur sagen, es wäre nicht nötig gewesen, weil die Aufgabe ist, seine Arbeit zu machen. Ihr macht die Arbeit nicht. Und die Haushälter der Ampelkoalition schaffen es nicht, die Regierung, die sie tragen, zum ordnungsgemäßen Haushaltsentwurf zu zwingen. Ich muss sagen, mich erschüttert das, weil das genau war die Aufgabe. Und ihr habt alle zusammen versagt. Die Ampel hat fertig. Und was machen wir jetzt? Wir müssen das Elend jetzt noch ein Jahr betrachten. Und für uns ist es entscheidend wichtig, dass wir beim Thema Wachstum und Beschäftigung vorankommen. Wir haben alle Wahlkreise, in denen die Hütte brennt. Bei mir im Wahlkreis brennt die Hütte. Und es wäre doch gut, wenn Sie etwas unternehmen würden, Herr Minister der Finanzen, wo Wachstum und Beschäftigung stärkt. Jetzt haben Sie gesagt, die Wachstumsinitiative. Die Wachstumsinitiative ist ein Witz. Sie greifen den Menschen in die Tasche, sie erhöhen die Beiträge in den Sozialversicherungen. Das ist die logische Konsequenz Ihres Haushaltsentwurfs, der in diesen Bruchstücken ja vorhanden ist. Sie wollen weniger netto für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und sie schaden dem Wirtschaftsstandort, weil sie die Arbeitskosten erhöhen. Und viermal in dieser Legislatur, viermal haben Sie den Rentenzuschuss gekürzt. In der BA entstehen offiziell 700 neue Stellen. Ich höre, es ist mindestens das Doppelte, weil die Reha-Leistungen für die Bürgergeldempfänger jetzt in die Arbeitslosenversicherung verlagert werden. Das ist ziemlich dreist und ziemlich schamlos. Wir sehen Stellenkürzungen bei den Jobcentern, sehen wir nicht. Sie machen die größte Behörde Europas, die Bundesagentur, noch größer. Ich kann nur sagen, warum trennen Sie nicht sorgfältig zwischen der Sozialversicherung und zwischen dem Bundeshaushalt? Weil Sie am Ende sind, das wissen wir auch. Sie versagen auch da, wo es um Einnahmen geht. Angedockt ans Finanzministerium entsteht ein neues Amt, Vorsicht, das Bundesfinanzkriminalamt. mit der mit Abstand größten Financial Intelligence Unit der Welt, bitte schön. Und nur 40%, nur gut 40% der Mitarbeiter dort sind überhaupt mit den eigentlichen Aufgaben der FIU befasst. Das schreibt der Bundesrechnungshof. 200 Stellen müssen vom Zoll rübergeschoben werden. Und der Zoll ist sowieso schon restlos überlastet, weil es mit der Digitalisierung nicht vorangeht. Und der Zoll auch noch von ihm fachfremde Aufgaben wie den Gebäudeschutz aufs Auge gedrückt bekommen hat. Ich kann nur sagen, ich mache mir wenig Hoffnung, dass es bei den Einnahmen vorangeht, also wie Sie da die Einnahmeerwartungen, die Sie selber in dem Haushalt aufgestellt haben, erfüllen wollen, weiß keiner. Der Personalhaushalt kommt wieder in der letzten Minute durch die kalte Küche. Wir müssen schon die Zahlen vorher haben, weil wir natürlich damit rechnen müssen, dass die Parteigänger in den Häusern versorgt werden. Mal sehen, was aus den Teilnehmern des F-Chats wird im Bundeswissenschaftsministerium. F für FDP. Also wir werden da ganz sicher drauf schauen. Aber das, was Sie vorgelegt haben, hat mit Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit gar nichts zu tun. Und dass die Koalitionshaushälter das mitmachen, kann ich nur sagen, was für ein Drama. Sie werden von den eigenen Ministern nicht ernst genommen. Und erwarten Sie also nicht von mir, dass ich Sie ernst nehme. Erwarten Sie nicht von uns, dass wir Sie ernst nehmen. Tschüss, Ampel. Der Wähler kann es kaum erwarten. Ich auch nicht, bis es dann seriös weitergehen kann. Ich möchte herzlich dem Bundesrechnungshof für seine Haushaltsanalysen und seine Arbeit danken. Wir werden mehr Haushaltskontrolle brauchen, viel mehr. Wir werden mehr und bessere Informationen brauchen, ein geschärftes Reporting und Rechenschaftskultur. Ich freue mich drauf. Ich bin am Schluss meiner Rede, aber Sie sind am Ende. Dankeschön.
Das Wort für die SPD hat Svenja Stadler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen und vor den Bildschirmen. Eine Woche Haushaltsberatung liegt jetzt hinter uns. Der Haushaltsentwurf des 2025 der Bundesregierung war schön, die Woche. Ja, in der Tat. Ja, das erzählen wir nicht. Und wir haben doch eine Menge erleben dürfen, so im Rückblick, wie ich finde. Wir erleben also eine Diskussion hier vorne, wer macht jetzt den besseren Vorschlag in Bezug auf die GMA, Regierung oder das Parlament. Ich habe jetzt verstanden, der Ball liegt wieder bei der Regierung, zumindest wenn ich so die Diskussion von Herrn Rode und Herrn Lindner noch im Ohr habe. Dann haben wir einen emotional wirklich aufgeladenen Kanzler gesehen, der sichtlich irritiert war über das Migrationsdrehbuch des Herrn Merz. Wir haben deutliche Worte des Verteidigungsministers Boris Pistorius gehört, der die Verantwortlichkeit für den doch maroden Zustand der Bundeswehr und auch das fehlende Material bei der Union sieht und aktuell ja auch alles dafür tut, dass wir effizienter, moderner, aber eben auch verlässlicher werden. Wir haben eine, wie ich finde, total konstruktive Diskussion gehört über die Finanzierung der Krankenhausstrukturreform, die einfach auch gezeigt hat, wie wir nach geeigneten Konzepten suchen. Und das ist besonders in so einer Haushaltswoche, wie ich finde, wir hatten plötzlich eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses. Und wir Haushälter haben wirklich konstruktiv anderthalb Stunden debattiert und am Ende beschlossen, die Meyer-Werft finanziell zu unterstützen. Und das zeigt, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam mit Niedersachsen. Sichern wir Arbeitsplätze, wir stärken den maritimen Wirtschaftsstandort und bewahren vor allen Dingen auch das Fachwissen. Und ich finde, das zeigt, es ist ein gutes Beispiel für gute, konstruktive Zusammenarbeit zwischen Bund und Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann, und das ist auch nicht immer so der Fall bei einer Haushaltswoche, dass wir auch fachpolitisch kurz diskutiert haben, und das war auch richtig und wichtig in dieser Woche. Wir haben das Sicherheits- und Asylpaket beraten. Damit haben wir auf den Messeranschlag von Solingen
reagiert. Das ist wichtig, um auch unseren Auftrag zu erfüllen, als Staat für Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Also wenn man so zurückblickt, war das eine Woche, die doch sehr interessant war. Also sie war interessant vor allen Dingen, welche Forderungen gestellt wurden und auch welche Kritikpunkte angebracht waren. Und gleichzeitig hat sie eine gute Auseinandersetzung gezeigt, weil wir immer wieder um die besten Lösungswege ringen. Wir machen es uns einfach grundsätzlich nicht leicht. Und dann möchte ich noch so zum Abschluss sagen, dass ich sehr gespannt bin, was denn jetzt folgt. Denn wird es so sein wie 2023, dass die Union gut brüllt und anschließend dann nichts liefert? Oder werden wir eine Union erleben dieses Mal, die eine serviceorientierte Opposition ist und Änderungsanträge bringt, ich rede ja nicht von Ihnen, ich rede von der Union, von denen erwarte ich Inhalt und konstruktive Zusammenarbeit, um die Zukunft zu gestalten. Und deswegen, wir als Sozialdemokraten werden am Ende dieser Beratungen dafür sorgen, dass wir einen Haushalt haben, der dafür sorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit leben können, dass wir den Frieden bewahren und dass wir gute Arbeitsplätze schaffen. Vielen Dank.
Das Wort hat Dr. Carsten Brodesser für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahl der gelb-roten Karten, die wir Ihnen in dieser Haushaltswoche zeigen müssen, werden leider nicht weniger. Und auch bei dem Thema, das mich am Ende dieser Haushaltsberatung umtreibt, müssen wir Ihnen als Opposition eine Verwarnung wegen Spielverzögerung geben. Sie betrifft das Thema der Altersvorsorge. Wie bei so vielem, das Thema ist erkannt und auch in Ihrem Koalitionsvertrag benannt. Doch geschehen ist bislang noch nicht allzu viel. Ja, die involvierten Ministerien, das BMAS und das BMF, haben entsprechende Vorschläge mit dem Rentenpaket 2 und zur Weiterentwicklung der Betriebsrente sowie dem Abschlussbericht der Fokusgruppe zur privaten Altersvorsorge vorgelegt. Aber hinter den Kulissen in den Ressortabstimmungen hat es aber Ewigkeiten gedauert, bis man sich zumindest noch kurz vor der Sommerpause zu gemeinsamen Papieren aufraffen konnte. Bei der konkret zu beratenden Gesetzesformulierung wie bei allen anderen Ampelkündigungen heißt es aber warten. Wir sind in der Abstimmung. Zumindest das BMF hatte schon vor über einem Jahr den Abschlussbericht der Fokusgruppe zur privaten Altersvorsorge vorgelegt, aber ein konkreter Gesetzesentwurf fehlt. So heißt es auch bei diesem Thema seit mehr als einem Jahr warten. Genau das ist es aber, was die Bürger und auch uns seit nunmehr 3 Jahren an der Ampel vergrämt. Ankündigen, lange warten, schließlich einigen, verkünden und dann gleich wieder Aufkündigung oder Infragestellung des Kompromisses. Verlässliche Politik sieht anders aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Reform der Altersvorsorge ist aber dringend geboten. Und das Thema treibt die Menschen in unserem Lande wie kaum ein anderes um. Denn schließlich steht gerade die große Gruppe der Babyboomer vor dem Renteneintritt. Als Union stehen wir zu dem bewährten Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente wird in vielen Fällen aber alleine nicht ausreichen, um die Altersvorsorge sicherzustellen. Neben der Stabilisierung der gesetzlichen Rente müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern wieder neue Anreize geben, auch Privatvorsorge zu betreiben. Unser Ziel muss es doch sein, die Milliarden Steuerzuschüsse in die gesetzliche Rentenversicherung nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Das würde die Handlungsspielräume zukünftiger Generationen nur noch weiter massiv einschränken. Dem Großteil der Bevölkerung und vor allem vielen jungen Menschen ist die eigene Versorgungslücke nicht bewusst, womit ich auch kurz das Thema Finanzbildung ankratzen möchte. Auch hier stehen Sie im Obligo. Versprechungen aus dem BMF und aus dem Bundesforschungsministerium gibt es seit über einem Jahr. Geliefert wurde auch hier nichts. Bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse der Fokusgruppe möchte ich das BMF und hier den zuständigen parlamentarischen Staatssekretär Florian Tonka für sein Engagement für den Ausbau und die Verbesserung der privaten Altersvorsorge aber mal ausdrücklich loben. Zumindest was wir bisher von ihm vernommen haben. Danach decken sich eine Reihe von Punkten, die er bisher beschrieben hat, genau mit unseren marktwirtschaftlichen Vorstellungen, wie wir sie auch bereits in der letzten Legislaturperiode mit der SPD im Koalitionsvertrag vereinbart hatten. Sie wurden aber vom jetzigen Bundeskanzler und damaligen Bundesfinanzminister schlichtweg durch Untätigkeit ausgesessen. Das darf dieses Mal nicht wieder passieren. Ich nenne als Stichworte der guten Ansätze nur die Lockerung oder den Verzicht auf die Beitragsgarantie, die Vereinfachung des Zulageverfahrens und die Sicherstellung des Bestandsschutzes für die rund 16 Millionen Riester-Verträge, die auf jeden Fall mit einbezogen werden müssen. Ganz besonders wichtig ist uns als Union eine staatliche Förderung der Altersvorsorge, gerade für die Gruppe der Geringverdiener, die am Monatsende eben nicht mehr viel im Portemonnaie haben. Hier haben wir Vorschläge erarbeitet, gerade diese Gruppen an eine private zusätzliche Vorsorge heranzuführen. Lassen Sie uns gemeinsam im parlamentarischen Verfahren die Altersvorsorge konstruktiv, nachhaltig und langfristig sichern. Das sind wir und das sind Sie als Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. An unserer konstruktiven Unterstützung wird es dabei nicht fehlen. Vielen Dank und Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Das Wort hat Dennis Rohde für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischen jetzt und Ihrer Zugfahrt ist noch meine Rede. Ich werde versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass Sie Ihren Zug bekommen, Frau Kollegin Esther. Wenn man als Letzter in dieser Debatte ist, hat man ja die Chance, noch auf ein bisschen das zu reagieren, was in dieser Debatte auch gesagt wurde, was in dieser Woche gesagt wurde. Und es sind ja zwei Debattenstränge, die wir erlebt haben. Wir haben zum einen die allgemeine Finanzdebatte nach der Einbringung durch den Bundesfinanzminister erlebt und diese Schlussrunde, die geprägt war von den Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitikern. Und wir haben dazwischen die Fachdebatten erlebt. Und das Besteck der Opposition bei den Fachdebatten war ja relativ simpel. Ist ein Titel hochgegangen? War es Geldverschwendung? Ist ein Titel abgesenkt worden? Ist es Deutschlands Niedergang? Und ein Problem hatten Sie einzig und allein dann, wenn sich nichts verändert hat, dann haben Sie wahlweise in die eine oder in die andere Richtung argumentiert. Das war die fachpolitische Debatte. Und jetzt ist ja die Frage, die Otto Fricke gerade in den Raum gestellt hat, was schlägt sich eigentlich am Ende auch in konkrete Haushaltspolitik nieder? Also was von den Reden, die fachpolitisch gehalten werden, soll sich denn am Ende auch im Haushalt niederschlagen? Und das war ja heute die große Chance, die Schwerpunkte auch der Opposition darzustellen. Yannick Buri hat begonnen, der ja in jedem Zwischenruf gesagt hat, wir haben eigene Vorschläge, dann aber leider in seiner eigenen Rede diese Vorschläge vergessen hat, stattdessen eine Zustandsanalyse gemacht hat, was alles falsch läuft, wie seine juristische Sicht der Dinge ist. Dann kam Christian Haase. Und Christian, ich bin dir dankbar. Ein konkreter Vorschlag. Erstmal wieder dieselbe Kritik von Yannick Buri. Und dann der konkrete Vorschlag Verpflichtungsermächtigung für die Kraftwerkstrategie. Da das der konkreteste Vorschlag in dieser Debatte war, das werden wir uns sehr genau angucken, lieber Christian Haase, das sage ich dir zu. Stattdessen sollten Subventionen gestrichen werden, aber auch welche konkret wurde dann nicht gesagt. Und bei Flucht und Migration soll irgendwas gestrichen werden, aber gleichzeitig auch nicht neue Flucht und Migration ausgelöst werden. Wie das funktioniert, wurde auch nicht gesagt. Dann, Herr Ossner, höchst spannend. Die Bundesregierung macht ein Wirtschaftspaket. Wir nehmen 26 Milliarden Euro Mehreinnahmen an bei einem Wirtschaftswachstum. Und der Wirtschaftsminister hat es gesagt, von sich daraus ergebenden 0,5%. Wenn man diese 0,5% hier als Wirtschaftswunder bezeichnet, dann frage ich mich, wie klein kann man sich als Fraktion eigentlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Gräßle, das mit der Gewaltenteilung machen wir später. Aber sich hier hinzustellen und zu kritisieren, dass diese Regierung etwas gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche zu machen, ausgerechnet das zu kritisieren, das sagt mehr über Sie als über uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, dass wir konstruktive Debatten zur Frage, was sich denn konkret auch in Anträgen im Haushalt wiederfinden wird, jetzt erleben werden. Denn dieses ständig dystopische, keiner mag den gräsigen Onkel auf der Familienfeier, der die ganze Zeit nur meckert. Kommen Sie auf den Tisch an den Tisch der sachlichen Debatte zurück. Das würden wir uns von Ihnen wünschen und wir werden es so handhaben. Ich will etwas aufgreifen, die der Finanzminister in der Rede heute bzw. am Dienstag gesagt hat. Christian Lindner hat gesagt, diese Koalition oder auch die Fraktion hier im Haus kommen aus unterschiedlichen Denkschulen. Und ich finde, das ist richtig. Und das kann man festhalten, das ist kein Widerspruch. Und es ist die Aufgabe dieser Koalition, diese Denkschulen zusammenzubringen. Und da gibt es Unterschiede. Und natürlich gibt es verschiedene Schwerpunkte in diesen Denkschulen. Es gibt den Schwerpunkt zu sagen, es ist generationengerecht, wenn man die Staatsschuldenquote möglichst gering hält. Ich finde, unsere Fraktion findet, dass es generationengerechter ist, wenn die Infrastruktur richtig auf Vordermann ist, wenn Brücken saniert werden, wenn die Bahn pünktlich kommt, wenn die Autobahnen vernünftigen Zustand haben, wenn die Energieinfrastruktur ausgebaut wird und wir neue Jobs durch einen Wirtschaftswandel schaffen. Das ist unser Schwerpunkt. Und das kann man darüber diskutieren. Und am Ende finden wir uns irgendwo wahrscheinlich in der Mitte wieder und finden einen Kompromiss. Und so gehört das auch zusammen. Herr Lindner, Sie haben gesagt, Sie haben lange zusammengesessen und das sind jetzt Ihre Vorschläge und jetzt muss man gucken in den nächsten Wochen und Monaten, welche Vorschläge man auch noch diskutieren kann. Ich will nur auf eine Kleinigkeit im Haushalt aufmerksam machen. Sie haben all Ihren Kolleginnen und Kollegen im Kabinett nicht nur die Bodensatz GmbH in den Haushalt geschrieben, sondern auch noch Ressort GmbHs. Das heißt, jeder Ihrer Kolleginnen und Kollegen hat die Aufgabe, selbst noch einen zusätzlichen Beitrag zur Konsolidierung dieses Haushaltes beizutragen. Im Gegensatz zum letzten Mal haben Sie nur ein Ressort vergessen, Ihr eigenes. Und vielleicht reden wir da noch mal drüber, ob man an der Stelle nicht noch eine kleine Korrektur vornehmen kann, auch wenn es dann am Ende nicht den Haushalt in Gänze sanieren wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es gesagt, wir werden einen Schwerpunkt in die Infrastruktur dieses Landes setzen, gemeinsam als Koalition, gemeinsam als Kompromiss. Ich entnehme Christian Dürs Worten, dass Christian Lindner schon drüber nachdenkt. Ein Schwerpunkt wird die Deutsche Bahn sein. Wir haben das bei der Europameisterschaft erlebt, wir haben das diskutiert. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass die Deutsche Bahn jetzt endlich mit Korridorsanierung beginnt, dass man nicht 3 Monate sperrt, das eine macht, dann ein halbes Jahr wartet, 3 Monate sperrt, das nächste macht, wieder ein halbes Jahr wartet, 3 Monate sperrt, das nächste macht, dass das alles jetzt auf einmal gemacht wird. Ich finde, auf die Idee hätte man schon eher kommen können. Es ist eine gute Idee und umso besser, dass sie jetzt umgesetzt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden in den nächsten Wochen darüber diskutieren, was alles gewünscht ist. Ich animiere auch jeden Minister, seine Wünsche zu artikulieren, weil das ist deren Job. Unser Job wird es am Ende sein, als Haushaltsgesetzgeber das Gewünschte und das Mögliche zusammenzubringen. Das werden wir im Rahmen eines vernünftigen Kompromisses machen. Da bin ich mir sehr sicher. Vielen Dank.
Vielen Dank. Zwischen den Fraktionen ist verabredet, zu überweisen, und zwar die Vorlagen auf Drucksachen 12400 und 12401 an den Haushaltsausschuss. Anderes sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Meine Damen und Herren, an diesem Wochenende